Wir haben gesehen, die Revolutionen haben sich ganz eindrücklich erfüllt, als zweites der fünf ersten Zeichen. Und wenn wir dabei immer noch dieses erste Zeitfenster betrachten von 40 Jahren, 1882 bis 1922, Entstehung der Sowjetunion, da können wir also festhalten, es gab in diesem Zeitfenster den Ersten Weltkrieg. Und in diesem Zeitfenster 11 ganz einschneidende große Revolutionen und Aufstände. Und jetzt gehen wir zum nächsten Zeichen, und zwar Hungersnöte. Da könnte man auch sagen, Hungersnöte hat es schon immer gegeben. Aber es ist so, dass man das 20. Jahrhundert bezeichnet hat als das Jahrhundert der Hungersnöte, in dem Hunderte von Millionen Menschen an chronischem Hunger litten. Chronischer Hunger bedeutet, dass Menschen ständig zu wenig zu essen haben. Aber Hunderte von Millionen. Zur Zeit der Ölbergrede, erstes Jahrhundert, schätzt man die Bevölkerungszahl der Welt auf etwa 300 Millionen. Aber ein Mehrfaches von diesen 300 Millionen litt im 20. Jahrhundert unter Hungersnot. Und zwar muss man bedenken, 1900 gab es 1,6 Milliarden Menschen und im Jahr 2000 6,5 Milliarden. Jetzt 2023 schätzt man 8 Milliarden. Also das heißt, im 20. Jahrhundert hat es eine Bevölkerungsexplosion gegeben, wie das die Menschheitsgeschichte noch nie gekannt hat. Von 1,6 Milliarden auf 6,5 Milliarden. Und das erklärt natürlich auch, warum es in dieser Zeit zu diesem Hunger gekommen ist, wo eben gegen eine Milliarde Menschen jeweils Hunger gelitten haben. Und im 20. Jahrhundert haben wir uns von Kindsbein an gewöhnt, dass an solche Zahlen wie 8 Millionen sterben jährlich an Hunger. Jahr für Jahr. Also wirklich etwas Unvorstellbares, was da eingetreten ist. Und genau in der gleichen Zeit mit den ersten zwei Zeichen, die wir schon gesehen haben. Aber dazu kommt eben, dass es auch ganz viel, nicht nur chronischen Hunger, sondern akuten Hunger gegeben hat. Also Hungersnöte, wo die Menschen eigentlich nichts mehr zu essen haben. Schauen wir uns nur mal dieses Zeitfenster von 40 Jahren an. Und ich werde gleich noch erklären, 1882 ist klar, erste Masseneinwanderung der Juden, grundlegendes Zeichen der Endzeit. Aber warum betone ich 1922 so sehr? Das werde ich gleich noch zeigen, im Zusammenhang mit Matthäus 24. Der Beginn der Sowjetunion stellt einen ganz wichtigen Zeitpunkt dar. 1892 bis 94 gab es eine Hungersnot in China mit 1 Million Toten. Dann 1896 bis 97 nochmals mit 5 Millionen Toten. Und 1920 bis 21 eine Hungersnot in Nordchina mit 500.000 Toten. In Russland in der gleichen Epoche 1891 die russische Hungersnot mit ca. 2 Millionen Toten. Und 1921 die russische Hungersnot mit 5 Millionen Toten. Ich weiß, das haben wir alles vergessen. Aber es lohnt sich dann, das so zusammenzustellen. In meinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit, 180 erfüllte Prophezeiungen, da führe ich das alles im Detail an. Und da findet man auch den Link zum Beispiel zu den über 330 Revolutionen und so weiter. Da kann man alles schön belegen. Aber es geht einfach darum, dass man mal gehört hat und vergisst es dann wieder, so wie das bei einer Demenz ganz normal ist. Aber im Moment hat man es mal. Und es ist ja so, auch wenn man dement ist und alles vergisst, aber es ist trotzdem wichtig, was im Moment war. Denn das Wohlbefinden einer Person hängt ganz stark zusammen, wie man mit einer Person, die das Gedächtnis verloren hat, umgeht. Da kann man nicht denken, ich hatte alles wieder vergessen, kommt gar nicht drauf an, ob ich lieb oder geduldig war. Das stimmt nicht. Und so ist es auch, wenn wir diese Dinge hören, dann wird uns klar, ja, wir sind in der Endzeit. Und wirklich, die Fakten sind da. Auch wenn man nicht unbedingt alles im Moment wieder abrufen kann, aber man muss wissen, wo man, wenn es nötig ist, die Sachen abrufen kann. Ja, und dann gab es auch im Libanon diese schreckliche Hungersnot in diesem kleinen Land von 100.000 Todesopfern 1916 bis 1918. Und in Indien auch eine große Hungersnot 1896 und in den folgenden Jahren mit 100 Millionen Betroffenen und bis zu 11 Millionen Toten. Und Afrika 1899, die Hungersnot in Zentralkenia, die hatte etwa 50-90% der Bevölkerung weggerafft. Also allein in diesen 40 Jahren ein Total von mehr als 26 Millionen Toten wegen akutem Hunger. Und darum können wir jetzt hier vervollständigen, 1882 bis 1922, Erster Weltkrieg. 11 Revolutionen, 9 gewichtige, akute Hungersnöte. Aber eben alles geht dann nachher weiter, weil es ja Wehen sind, die bis zum Ende hin gehen. Ja, jetzt haben wir den nächsten Punkt, Seuchen. Matthäus 24, Vers 7. Und da kann man auch sagen, ja, Seuchen, Krankheiten hat es schon immer gegeben. Korrekt. Aber jetzt einmal in diesem Zeitfenster von 40 Jahren, was der Herr Jesus ja hier nennt, der Anfang der Wehen. Matthäus 24, 8. Das ist nur der Anfang. Die russische Grippe von 1889, 1890 forderte 1 Million Todesopfer. Und dann 1896 kam es zu der sogenannten dritten Pestpandemie. Die setzte sich dann fort bis 1945. In der Geschichte werden diese Pestpandemien durchnummeriert. Das ist die dritte mit 12 Millionen Toten. Die sechste Cholera-Epidemie, wieder nummeriert, von 1899 bis 1923 forderte auch fast 1 Million Todesopfer. Und dann die russische Typhus-Epidemie 1918 bis 22, 25 Millionen Betroffene und 3,5 Millionen Tote. Und jetzt die spanische Grippe. 1918 bis 1920, niemand weiß es genau, aber die Schätzungen sind von 50 bis 100 Millionen Toten. Und das war eine der schwersten Epidemien der Weltgeschichte. Und das hat ja in den folgenden Jahrzehnten diese Panik ausgelöst, dass man dachte, es könnte jederzeit wieder einmal eine solche Virusepidemie in ähnlichem Umfang wieder auftreten. Ja, jetzt können wir also diese 40 Jahre vervollständigen. Erster Weltkrieg, 11 Revolutionen, 9 Hungersnöte, 5 schwere Seuchen. Aber wirklich jedes Wort ist gewichtig nachvollziehbar. Der Anfang der Wehen. Aber natürlich können wir dann weitergehen über die weiteren Jahrzehnte bis heute. Ich erinnere an die asiatische Grippe von 1956 bis 1958. Man weiß auch nicht genau. 1 bis 4 Millionen Tote. Hongkong-Grippe von 1968 bis 1969, auch bis eventuell 2 Millionen Tote. Die russische Grippe, 1977, 1978, ca. 700.000 Tote. Und der AIDS-Virus, ab 1981, über 37 Millionen Tote. Das ist unglaublich. Und heute muss man rechnen mit über 30 Millionen Kranken. Und ständig, jedes Jahr, viele Neuinfizierte. Das gehört auch in diese ganze Serie hinein. Und zwar sehr gewichtig, weltweit. Und die Pockenkrankheit im 20. Jahrhundert, viele denken gar nicht mehr daran. Das war so schlimm. Man rechnet mit 300 bis 500 Millionen Tote. also eine halbe Milliarde. Dann kam diese Impfung und in den 1980er Jahren wurde die Pockenkrankheit eigentlich ausgerottet. Und da muss man sagen, hat die Impfung einen unglaublichen Erfolg erlebt. Und natürlich ist diese Pockenimpfung, die war gefährlich. Das war nicht einfach so, ja, mach mal diese Impfung. Und das weniger Schlimme war ja diese Narbe, die man davon trug. Also da gibt es viele gekennzeichnete. Aber diese Impfung war gefährlich. Aber wenn man denkt, was dadurch gestoppt wurde, dass hunderte von Millionen Menschen an dieser Krankheit starben, das muss man sehen, man muss das alles in Verhältnis setzen. Aber heute kann man fast nicht mehr über das Thema Impfung sprechen, ohne dass es Krach gibt. Ja, davon müssen wir uns einfach distanzieren. Das wollen wir nicht. Die Tuberkulose im 20. Jahrhundert. 100 Millionen Tote. Und ich meine, da hat auch die Impfung Enormes geleistet. Nicht wahr? Und Masern, 1870 bis 2011, hat 200 Millionen Todesopfer gefordert. Und heute impft man einfach so die kleinen Kinder gegen Masern. Aber das hat schon seine Bedeutung. Aber niemand sagt, Impfungen seien kein Problem. Und ich habe einen Cousin, einen Vetter, der wollte eine Tochter besuchen in Saudi-Arabien, da musste er sich gegen Hepatitis A impfen. Und seither ist er gelähmt. Das ist schrecklich. Und zwar war das noch kombiniert, hat ein bestimmtes Joghurt gegessen. Und da war eben dieses Bakterium noch entscheidend. Und das hat bei ihm eine Autoimmunkrankheit ausgelöst. Aber in Verbindung mit dieser Impfung. Ich meine, für so viele ist Hepatitis A, B-Impfung kein Problem. Ja? Aber es kann ein Riesenproblem sein. Aber die Frage ist eben, was dadurch aufs Große gesehen verbessert wird. Und es ist so, Hepatitis B und C, also 2011 hat man gezählt etwa eine halbe Milliarde Kranken weltweit und eben über eine Million Tote pro Jahr. Das sind unglaubliche Wehen. Das sind Wehen, das macht weh. Das ist alles schmerzhaft. Ich habe das vielleicht so kalt da präsentiert, diese Zahlen. Das ist eigentlich furchtbar, nicht wahr? Jeder ist ein Einzelschicksal. Und da kommt noch dazu, die Nikotinsucht im 20. Jahrhundert hat gemäß der WHO etwa 100 Millionen Todesopfer gefordert. Das sind auch schreckliche Wehen. Und das gab es früher nicht. Und so müssen wir also sagen, es hat sich alles ganz, ganz eindrücklich erfüllt. Und dann sagt der Herr, Erdbeben. Lukas 21, große Erdbeben. Wenn wir jetzt wieder dieses Zeitfenster anschauen von 40 Jahren, die Juden kehrten heim ins Osmanische Reich, ins Land der Väter. Und dann gab es 1883 ein Beben im Osmanischen Reich mit 15.000 Toten. Und im Iran 1893 18.000 Tote. Iran 1885 11.000. Japan 1896 27.000 Tote. Indien 1905 19.000 Tote und 1908 Messina, Sizilien und Kalabrien. Ein Erdbeben verbunden mit einem Tsunami, insgesamt 72.000 Tote. Haben wir auch vergessen. Italien 1915 30.000 Tote und China 1920, also gerade nach dem Ersten Weltkrieg, 200.000 Tote. Und so könnte man weiterfahren. eine schreckliche Serie über China 1976. Ich mag mich noch erinnern, das war eines der schlimmsten Erdbeben der Weltgeschichte. Mit schätzungsweise 800.000 Toten. Und dann viele schreckliche weitere, aber ich möchte erinnern noch China 2008, 80.000 Tote und Haiti 2010, 316.000. Und wir können das weiterziehen bis in die Türkei, jetzt vor ganz wenig Zeit. Also schrecklich, und über die ganze Zeit hinweg, also im 20. Jahrhundert kann man sagen, über 140 schwere Erdbeben. Mit über 2 Millionen Toten insgesamt. Also können wir jetzt vervollständigen, dieses Zeitfenster, 1882 bis 1922, acht schwere Erdbeben, allein in dieser Zeit. Und dann der Erste Weltkrieg, 11 Revolutionen, 9 Hungersnöte, 5 schwere Seuchen. Alle 5 Zeichen, wie der Herr das angekündigt hat. Und er sagt, dies ist der Anfang der Wehen. Und was folgt dann? Ja, das Wort dann. Vers 9. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Ja, nachdem diese 5 Zeichen so eindrücklich in der Anfangszeit der Heimkehr der Juden sich ereignet hatten, 1882 bis 1922, da wurde die Sowjetunion gegründet. Und die Sowjetunion hatte von Anfang an das Staatsprogramm Gottlosigkeit und die Vernichtung des Christentums als Staatsprogramm. Und da entstand eine Leidenszeit der Christen, die man einfach immer im Allgemeinen totgeschwiegen hat. Über Jahrzehnte hinweg bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion 1989. Da sind Millionen umgebracht worden von den Kommunisten, einfach weil sie sich zum Christentum bekannt hatten. Das reichte. Und wirklich, der Herr sagt, dann werden sie euch der Drangsal überliefern. Und euch töten. Das ist so eindrücklich genau nach diesen 5 Zeichen geschehen. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Ich habe gesagt, über diese Jahrzehnte hinweg bis 1989, wo hat die Politik im Westen sich wirklich für die Christen eingesetzt? Man hat weggeschaut. Und wenn man wegschaut, dann ist das eine Art, eine Form von Hass. Es waren ja nur Christen. Und der Herr sagt dann in Vers 10, und dann, wieder, merkt man diese zeitliche Angabe, und dann werden viele zu Fall kommen. Wörtlich steht, die Fußnote erklärt das in der Elbefelder, Anstoß nehmen. Anstoß nehmen heißt, sich ärgern am Glauben und abfallen. Dann würde ich übersetzen, und dann werden viele vom Glauben abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Nun, der Herr sagt hier, diese Verfolgung der Gläubigen nach den 5 Zeichen wird zu einem Massenabfall führen. Und das ist genau geschehen. In der Sowjetunion und im kommunistischen Osteuropa wurden die Menschen gezwungen, sich vom Christentum zu lösen, den Atheismus zu akzeptieren. Und da sind Millionen von bekennenden Christen sind vom christlichen Glauben abgefallen. Abfall heißt übrigens in der Bibel nicht zwingend jemand, der wiedergeboren ist, kommt vom Glauben weg, sondern wer sich zum Christentum bekennt und dann sich davon löst, der fällt ab von seinem Bekenntnis, von seinem Glaubensbekenntnis. Und das ist ganz massiv geschehen. Das war ganz anders in den ersten drei Jahrhunderten. Bis zur konstantinischen Wende 311 wurden die Christen ja verfolgt unter 10 römischen Kaisern. Manchmal lokal und manchmal über das ganze Reich hinweg. Und es war das Typische, dass durch diese Christenverfolgung das Christentum sich erst recht ausbreitete. Weil das Zeugnis dieser vielen Märtyrer, die wegen ihres Glaubens umgebracht wurden, das war so überzeugend, dass das Evangelium wahr sein muss, sonst würde niemand sich einfach so hingeben. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Heiden im Römischen Reich Christen wurden. Und so konnte Tertullian, ein bekehrter Rechtsanwalt um 200, sagen, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Aber der Herr sagt voraus, für diese endzeitliche für die Verfolgung und diesen endzeitlichen Abfall, da wird es so sein, dass Massen sich vom Glauben lossagen werden. Und der Herr sagt, sie werden einander überliefern und einander hassen. Vers 10, sieht man das? Ja, das sind alles einzelne prophetische Aussagen, also Endzeitzeichen. Die Geheimdienste der Kommunisten in der Sowjetunion, KGB, Rumänien, Securitate, in Ostdeutschland, die Stasi und so weiter, die haben sich entschieden, wir arbeiten mit der Bevölkerung zusammen. Da wurde ein System der Bespitzelung aufgebaut. Und das war so schrecklich. Man konnte also nie wissen, selbst bei einem freundlichen Nachbarn, ob er nicht mit der Stasi zusammenarbeitet oder mit dem KGB. Und es geschah so. Manche wollten später ja ihre Akten einsehen und haben gesehen, was der? Hätte ich nie gedacht. Und da wurden die Bespitzelungen festgehalten. Ja? Und das ist genau das, was der Herr hier sagt. Sie werden einander überliefern und einander hassen. Durch dieses Klima der Bespitzelung entstand ein Klima des Hasses. Man konnte nicht einfach so den Menschen vertrauen. Und dann sagt der Herr weiter, Vers 11, liest du?
Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Noch weiter?
Also, nein, das reicht schon mal als nächstes Zeichen. Also in dieser Zeit, dieser Zeichen, dieser Endzeit, sollte es ganz viele Propheten geben. Viele Propheten, nicht einige Propheten. Wenn man so die Kirchengeschichte hindurch geht, da gab es immer wieder falsche Propheten. Ja? Aber viele, eine richtige Prophetenbewegung, wo gibt es das in der Kirchengeschichte? Aber im 20. Jahrhundert wird das zu einer weltweiten Bewegung in der Christenheit mit heute etwa 600 Millionen, die an Neuprophetie glauben. Neuprophetie. Also, wir haben die Prophetie in der Bibel und am Schluss der Bibel, in Offenbarung 22, da heißt es, wer jetzt zu diesem prophetischen Buch, das die Bibel abrundet, abschließt, eben noch Prophetisches hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen aus diesem Buch. Aber ab 1901,
mit was er wegnimmt, wird er entsprechend auch
genau, ich habe jetzt nur gesagt, das hinzufügen, aber wegnehmen ist auch dort mit Konsequenzen hingewiesen. Aber es ist so, ab 1901, da gab es in einer Bibelschule in Kansas, in der Topeka-Bibelschule, plötzlich einen Aufbruch. Und die Dozenten dort sagten, der Heilige Geist ist ausgegossen worden, endzeitlich. Und das wurde ja dann immer wieder in Verbindung gebracht mit Joel 3, wo von einer endzeitlichen Geistesausgießung gesprochen wird. Aber man beachte, in Joel 3 heißt es, Nach diesem werde ich meinen Geist ausgießen. Und was ist vorher? Nun, Joel 2. Und was steht in Joel 2? Dort wird der Feldzug beschrieben von Norden, von einer riesigen Armee, bei der das ganze Land Israel, das vor der Armee wie der Garten Eden ist, verwüstet wird. Das ist der König des Nordens, und diese Prophetie ist noch nie erfüllt worden in der Vergangenheit, aber sie wird sich erfüllen in der Zukunft, nämlich in der großen Drangsalzeit, das sind die letzten 3,5 Jahre von Kommen des Herrn, und erst dann wird sich Joel 3 erfüllen.
Auch noch aus einem anderen Grund. Letzter Abschnitt in der Bibel, Offenbarung 22, wo wir lesen, der Geist und die Braut sagen, komm, wer es hört, spreche, komm, wenn der will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn der Geist und die Braut zusammen fast den, weil der Geist in der Braut wohnt und die Braut hier auf der Erde noch ist, ja, dann kann der Geist Gottes nicht schon nochmal ausgegossen werden.
Ja, natürlich, das kommt dazu. Der Geist Gottes heute wohnt ja auf der Erde seit Pfingsten. Und er ist nie weggegangen bisher. In dieser besonderen Form des Wohnens. Und es ist so, wenn man sagt, jetzt wird der Heilige Geist wieder ausgegossen, das ist eine Beleidigung des Heiligen Geistes, der da ist und der da wirkt. Und darum, das geht überhaupt nicht. Aber ich will nur sagen, eben diese Ereignisse in der Topeka-Bibelschule, da begannen Schüler plötzlich in Zungen zu reden. Und man sagte, jetzt ist die Endzeit da mit Joel 3 quasi. Und dann haben die Dozenten gesagt, jetzt müssen unsere Schüler nicht mehr Sprachen lernen, wenn sie in die Mission gehen. Jetzt können sie in Sprachen reden. Gesagt, getan, aber die armen Eingeborenen haben wirklich nichts verstanden. Es war ein Lallen. Sie haben es nicht verstanden. Das wäre noch eine Chance gewesen zu sagen, oh, wir haben uns geirrt. Jetzt rechts umkehrt. Aber dann hat man einen Trick angewendet und gesagt, nein, es gibt eben 2 Arten von Zungenreden. Es gibt das mit dem Lallen, das niemand versteht, und das mit den richtigen Sprachen, wie an Pfingsten. Okay. Das ist einfach. Das konnten wir nämlich als Kinder auch. Wir haben Fremdsprachen gespielt miteinander. Und wir konnten so Fremdsprachen nachahmen, ja? Das war ganz einfach. Aber wirklich plötzlich Arabisch zu sprechen oder Elamitisch oder das geht nicht so. Also Sie sagen, es gibt 2 Formen. Die eine Form, die ist ganz einfach und die andere ist ganz schwierig. Und jetzt kann man heute mal 10 Beispiele nehmen und sie zu einem Tamilen bringen. Und wenn der Tamile das versteht, okay, hat das verstanden, aber es wird so rauskommen, der versteht nichts, wie damals. Und das ist ein Trick. Man sagt, es gibt 2 Arten. Es gibt nicht 2 Arten. Sondern das in Apostelgeschichte 2, das war das, was der Herr angekündigt hat. Ihr werdet in 9 Sprachen sprechen, neu für die Sprechenden. Und das sollten wirkliche Sprachen sein. Und 1. Korinther 14 macht auch klar, es wird nämlich dort verwiesen auf Jesaja 28, wo Gott verheißen hat im Alten Testament, er werde einmal zu Israel sprechen durch andere Sprachen. Und das wurde im Neuen Testament erfüllt. Aber eben hätte man sagen können, oh, da ist etwas ganz, ganz schief gegangen. Aber nein, man hat weitergefahren und diese Bewegung hat sich dann ausgebreitet nach Los Angeles. An der Azusa Street gab es den Ausbruch in 1906 und dann kam das von Amerika rüber nach Europa. Und das war quasi die erste Welle der charismatischen oder pfingstlichen Bewegung. Und am Anfang schon geprägt durch ganz viel Falschprophetie. Wie Jesus Christus wird nach diesem Winter kommen. Und 5. Mose 18 sagt, wenn ein Prophet sich einmal irrt, war kein Prophet des Herrn. Aber diese Konsequenzen hat man nicht so gezogen. Und dann hat sie das ausgebreitet. Es kam 1960 die charismatische Erneuerungsbewegung. Und dann in den 1980er Jahren die dritte Welle mit Power Evangelism, also Vollmachtsevangelisation. Und die ganze Welt und fast alle Kirchen wurden betroffen von dieser Bewegung. Und ganz viele sagen, wir haben Visionen, Eindrücke, wir können die Zukunft voraussagen. Ja, genau was der Herr Jesus sagt. Viele Propheten werden aufstehen, aber er sagt falsche Propheten. Und werden viele verführen. Es hätte ja sein können, es kommen viele falsche Propheten, aber niemand folgt ihnen. So ähnlich wie Bertolt Brecht, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Aber leider war es nicht so. Sondern man muss sagen, heute hören etwa 600 Millionen Christen auf neue Propheten, die geprägt sind von Falschprophetie. Und in dieser Bewegung führende Köpfe haben für das Jahr 2000 vorausgesagt, die größte Erweckung aller Zeiten in Europa und Nordamerika. Und wir können da ein bisschen zurückgelehnt 2023 zurückschauen und sagen, es waren alles falsche Propheten. Stimmte überhaupt nicht. Schrecklich. Aber wo sind die Massen, die jetzt aufstehen und sagen, das war falsch und wir müssen uns beugen? Nun, der Herr sagt, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und dann sagt er, liest du weiter, Vers 12.
Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten.
Ja. Und das ist dann ein ganz schreckliches Zeichen. Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, heißt Verachtung von Recht und Ordnung. Es ist also genau der Ausdruck davon, wie besonders seit der 1968er Bewegung, die das ganze Abendland erfasst hat und darüber hinaus dann auch in die dritte Welt ausgegangen ist, eine Bewegung, in der man sagte, alle diese moralischen Maßstäbe der Bibel, die gelten nicht. Also man hat wirklich Reklame gemacht für Unmoral, nämlich unverheiratet zusammenleben im Konkubinat, Partnerwechsel sei normal und Ehebruch, Homosexualität, Pornografie. Aber das hat alles noch zusätzlich geführt zu einer steigenden Gewaltbereitschaft und auch zu der Forderung von Abtreibung. Dass es ein Recht sei, Kinder abzutreiben. Die WHO sagt, dass heute jährlich über 40 Millionen Babys abgetrieben werden. Das sind Zahlen, die sind nur Horror. Das heißt also, seit der 68er Bewegung bis heute sind weit, weit über 1 Milliarde Babys getötet worden durch Abtreibung. Und der Herr sagt, wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, das ist genauso geschehen. Und heute geht es so weit, dass alle Schöpfungsordnung aufgelöst wird. Das ist die Erfüllung davon. Weil das biblische Anomia meint das, verbindlicher Maßstab und Ordnung wird abgelehnt, verachtet. Und dann sagt der Herr, deswegen wird die Liebe der vielen erkalten. Und es ist so, diese Dinge führen dazu, dass natürliche Empfindungen, die Gott uns gegeben hat, die werden zerstört und kaputt gemacht. Christoph, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte noch was fragen wegen den Erweckungen. Du hast gesagt, eben bei der Charismatik und bei diesen Kreisen ist eben die Falschprophetie und Heilige Geist ausgegeben.
Ja.
Aber was können wir von Gott heute noch erwarten, wenn es darum geht, wenn wir von Erweckung sprechen? Weil wir sehr wenig zum Beispiel beten, dass heute noch Erweckung passiert.
Sehr gut. Also du sagst, was können wir erwarten im Kontrast zu schwarmgeistigen Bewegungen, was Erweckung anbetrifft? Und das führt uns gerade zum nächsten Punkt. Kannst du noch lesen? Verse 13 bis 14.
Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen.
Sehr gut. Also es ist so, der Jesus kündigt hier an, als ein Zeichen der Endzeit, das Evangelium wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Und das ist schon gewaltig. Wenn man denkt, um 1800 war die Bibel übersetzt in etwa 70 Sprachen. Nicht gerade viel. Dann kam ja die Erweckungszeit in Europa, Nordeuropa und Nordamerika im 19. Jahrhundert. Da wurde klares Evangelium an vielen Orten verkündigt und ganz viele Menschen kamen zum Glauben. Und da hat man auch wieder neu entdeckt, aber der Herr hat ja einen Missionsauftrag gegeben. Nicht nur für Europa und Nordamerika, für alle Nationen. Und das gab einen richtigen Aufbruch in der Weltmission. Jetzt muss man sich vorstellen, 1870 Sprachen, die Bibel in 70 Sprachen, 1830 die Bibel in 157 Sprachen. Was in diesen 30 Jahren geschehen ist, unglaublich. Und heute haben wir Bibelteile in, gegen 3000 verschiedenen Sprachen. Und wir haben, also Größenordnung, und wir haben Botschaften auf digitalen Trägern in über 6000 Sprachen und Dialekten. Also was da möglich geworden ist, entspricht genau dem, der Herr Jesus sagt, dass alle Nationen der ganzen Erde mit dem Evangelium erreicht werden. Aber wichtig, der Herr sagt nicht, alle Menschen werden erreicht. Er sagt auch nicht alle Stämme. Er sagt auch nicht alle Völker. Es gibt etwa 10.000 Völker. Das griechische Wort ist Laos. Aber hier, wie gesagt, alle Nationen. Ja, ich höre das Wort. Ethnos. Und das ist die größte Einheit in der griechischen Sprache. Also, Russland ist eine Nation, Ethnos, besteht aber aus ganz verschiedenen Stämmen. Da gibt es nicht nur die Slawen, sondern gibt es ganz viele Völker und Stämme. Und das ist Ethnos. Und der Herr sagt, alle Nationen werden erreicht. Es gibt weltweit ungefähr 200 Nationen. Und die sind alle erreicht. Aber man kann nicht sagen, dass alle Stämme erreicht sind. Und schon gar nicht alle Menschen. Aber der Herr sagt, alle Nationen werden erreicht werden und dann kommt das Ende. Und das ist sehr wichtig, weil über Wycliffe, die sich ja sehr einsetzen für die Bibelübersetzung in möglichst alle Sprachen, da wird verbreitet, eben der Herr könne gar noch nicht kommen, solange nicht eben wirklich alle Völker erreicht sind. Aber der Herr sagt das nicht. Er sagt alle Nationen. Und das ist jetzt geschehen. Das ist Tatsache. Und übrigens noch ganz wichtig, der Herr sagt nicht, dann könnte er nicht kommen zur Entrückung, sondern dann könnte er nicht kommen als der König der Welt. Darum geht es in Matthäus 24. Aber das werden wir später noch mehr sehen. Wir müssen ja langsam zum Schluss kommen. Aber was mir wichtig ist, ist Folgendes. Dann sagt der Herr, und dann wird das Ende kommen. Was ist das Ende? Ich glaube, wir haben gesehen, die fünf Anfangszeichen, das war der Anfang der Wehen, Vers 8. Und hier spricht der Herr Jesus über das Ende. Jetzt sehen wir, die Endzeit wird hier gesehen auch wieder als eine Epoche. Heute von 1882, wenn wir auf das Zeichen Israel achten, bis 2023. Aber was ist denn das Ende? Nun, das werden wir nächstes Mal sehen. Ab Vers 15 erwähnt der Herr Jesus ein ganz entscheidendes Zeichen, das noch nicht erfüllt ist. Wenn der Gräuel der Verwüstung, der von Daniel prophezeit ist, ein Götzenbild nach Daniel 9, 27, auf dem Tempelplatz aufgestellt werden wird, dann, sagt der Herr, müssen die Gläubigen in Judäa, die gläubigen Juden, auf die Berge fliehen und dann kommt die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es nie gewesen war vorher. Und wir werden dann nächstes Mal sehen, dieser Zeitpunkt mit dem Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatz, das ist die Initialzündung für die letzten 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus als König kommt. Und diese Zeit wird in der Bibel genannt, die große Drangsal. Nicht 7 Jahre, wie manchmal falsch gesagt wird. Ab diesem Zeichen beginnt die große Drangsal. Und übrigens, das muss man unterscheiden. Wir haben die sowjetische Verfolgung gesehen ab Vers 9. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Der Herr sagt nicht der großen Drangsal. Aber der Drangsal. Aber dann kommt das, was der Herr Jesus nennt in Vers 21. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Und auch nicht wieder sein wird. Also ist das nun wichtig, das Ende, das bezeichnet die letzten 3,5 Jahre, die große Drangsal. Aber die Endzeit selber, die Vollendung des Zeitalters, das ist schon eine Weile her, ja? Also, das stammt aus der Zeit, der Anfang, aus der Zeit, in der mein Großvater geboren ist. Das sind diese 3 Generationen, nicht wahr? Und meine Großmutter, also mein Großvater auf mütterlicher Seite, der ist am Ende des 19. Jahrhunderts geboren und auch die Großmutter. Und auf der väterlichen Seite, meine Großmutter, die starb im Jahr 1920. Also vor über 100 Jahren, bei der Geburt meines Vaters. Aber ich will damit nur sagen, 1882 bis heute, das ist nicht so eine lange Epoche. Das ist für mich, sind das die Großeltern. Und wenn die Gläubigen dieser Zeit sagten, wir leben in der Endzeit, dann haben sie genau die Wahrheit gesagt. Aber heute gibt es manche junge Leute in den Gemeinden, die sagen, ja, das haben die schon früher gesagt, Endzeit und so, und Jesus Christus ist nicht gekommen. Ja, natürlich. Und die waren absolut richtig. Und der Herr kommt bald. Und wir sehen, in dieser ganzen Zeit sind wir so weit entwickelt, das werden wir nächstes Mal noch deutlicher sehen. Und 180 Prophezeiungen über die Endzeit haben sich bereits erfüllt. Aber das Ende, das ist eben noch nicht. Und das wird erst sein mit der großen Drangsal. Ja, ganz kurz und dann...
Du hast eine gute Grafik gemacht in deinen Vorträgen mit dem mit den ersten 3,5 Jahren, mit den zweiten 3,5 Jahren.
Ah, diese Grafik mit den Drückung X und 7 Jahre.
Ist bei mir fest.
Ist bei dir hängen geblieben. Gut so, ja. Gut so. Aber ich habe sie jetzt extra nicht gezeigt. Ja. Und ich habe ja heute extra keine Folien gezeigt. Ich wollte das nicht. Und zwar, weil es gibt genügend Vorträge auf der Homepage rogerliebe.ch oder auf Rogerliebe Live zu diesem Thema mit Folien und wo man diese Ereignisse aufgelistet findet. Jetzt wollte ich aber ganz anders angehen. Jetzt wollte ich wirklich, dass wir da im Fluss von Vers zu Vers fortschreiten. Und das ist eine andere Art, dieses Thema weiterzugeben, als wie ich das in manchen Vorträgen mache, auch für ein Publikum, das die Bibel bisher noch nicht gelesen hat. Aber jetzt ist mir wichtig, wirklich jeden Vers im Zusammenhang und im Fortschreiten anzuschauen, und dann wird einem viel klarer und plastischer bewusst, aha, da spricht der Herr bis Vers 8 über den Anfang der Endzeit. Und das war die Zeit meiner Großeltern. Und er spricht über diese Drangsal, über die Christen, die über Jahrzehnte sich ereignet hat. Und dann spricht er eben weitergehend bis zu dem noch bevorstehenden Ende, das aber kommen wird, ausgelöst wird durch das Zeichen auf dem Tempelplatz in Jerusalem, und das ist noch nicht. Aber wie nahe könnte es sein? Und darum nächstes Mal mehr dazu.